Der zweite Unterschied besteht darin, dass der alte Bund zur Ablehnung von Seiten Gottes führte, der neue Bund führt zu ewiger Annahme. Wir werden beide Fakten anhand von Hosea beleuchten. Schlagen wir Hosea 1,9 auf, obwohl wir eigentlich auch den Kontext bräuchten. Hoseas Frau hatte gerade einen Sohn geboren und wie andere Kinder des Propheten bekam auch dieser Sohn einen Namen, der etwas zu bedeuten hatte. Zitat: Gib ihm den Namen Lo-Ami, das heißt auf Deutsch nicht mein Volk. Denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht euer Gott. Gott verwarf das Volk an dieser Stelle und sagte: Ihr gehört nicht zu mir und ich gehöre nicht zu euch. Gott sei Dank geht Hosea noch weiter. In Kapitel 2,16 folgt die Verheißung eines neuen und ewigen Bundes. In den beiden vorangehenden Versen 14 und 15 deutet der Herr an, er möchte an Israel handeln und es wieder in eine Beziehung mit sich selbst zurückbringen. Er sagt, er werde sie locken und sie in die Wüste führen. Das Wort locken weist auf die Möglichkeit einer sehr innigen Beziehung hin. Dann sagt er, er werde ihnen das Tal Achor als Tor der Hoffnung geben. Achor bedeutet Schwierigkeiten. Die Formulierung Tor der Hoffnung heißt im modernen Hebräisch Petach Tikva, so heißt ein großer Vorort von Tel Aviv. Das jüdische Volk sieht in seiner Rückkehr in das Land das Tor der Hoffnung, das Gott ihnen verheißen hatte. Ich weise euch darauf hin, dass dies eine Art und Weise ist, wie Gott an Menschen, nicht nur an Israel, handelt. Er lockt uns. Dann finden wir uns selbst im Tal der Schwierigkeiten wieder und fragen uns, Herr, wie bin ich nur hierher gekommen? Warum hast du mich hierher gebracht? Dann sagt der Herr, ich werde dir aus dem Tal der Schwierigkeiten ein Tor der Hoffnung eröffnen. Das ist ein Prinzip, das man immer wieder im Wirken Gottes wiederfindet. Ich denke, viele von uns können sich an Begebenheiten erinnern, in denen Gott uns lockte und wir schließlich im Tal der Schwierigkeiten landeten und uns fragten, was denn jetzt los sei. Dann stellt sich heraus, dass der Herr ein geheimes Tor hatte, das wir nicht kannten, und es war ein Tor der Hoffnung. Das ist der Anfang dieser Verheißung einer Versöhnung. Nun weiter in Hosea 2. Es sind wirklich wunderbare Worte. Und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da nennst du mich Ishi und nicht mehr Baali. Das ist schwer zu übersetzen. Sowohl Ish als auch Baal kann Ehemann heißen. Doch Baal bedeutet Besitzer oder Meister. Und das war natürlich auch der Name eines fremden Gottes, den Israel häufig anzubeten geneigt war. Der Name weckte negative Assoziationen. Aber es war im alten Bund auch das ganz normale Wort für Ehemann. Gott sagt, wenn wir in den neuen Bund eintreten, werden du und ich eine neue Art von Beziehung zueinander haben. Ich werde nicht mehr dein Baal, dein Meister sein, sondern ich werde dein Ish, dein Mann, dein Ehemann sein. Es ist sehr schwer, die Assoziationen zu beschreiben, die bei diesen Wörtern mitschwingen, aber Ish spricht von einer innigeren, persönlicheren Beziehung. Ich denke, vielleicht könnte man es auch so beschreiben, das Wort Baal verweist darauf, dass es unter dem alten Bund legitim war, dass ein Mann mehrere Frauen hatte. Doch wenn das Wort Ish verwendet wird, deutet dies vermutlich eher auf eine monogame Beziehung hin. Lesen wir noch Vers 19. Und ich entferne die Namen der Baalim aus ihrem Mund, und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass die Bibel häufig davon spricht, man solle den Namen eines fremden Gottes nicht in den Mund nehmen. Ich denke, das gilt auch für uns. Ich denke, dass es Worte gibt, die wir besser nicht verwenden. Es sind keine Fluch- oder Schimpfworte, sondern eher Worte, die Gott verunehren. Ich werde euch keine Beispiele nennen, aber ich höre des Öfteren, wie Christen gedankenlos und leichtfertig auch über menschliche Persönlichkeiten reden. Ich denke, wir sollten darauf achten, welche Namen wir in den Mund nehmen. Vers 20. Und ich schließe für sie, das ist Israel, an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit den kriechenden Tieren des Erdbodens. Was für ein toller Gedanke! Und Bogen und Schwert und Krieg zerbreche ich und entferne sie aus dem Land und ich lasse sie in Sicherheit wohnen. Das ist offensichtlich noch nicht eingetreten. Dann kommen wir zu dieser neuen Beziehung. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Das Wort verloben zeugt von einer Ehebeziehung. Vers 23. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich erhören, spricht der Herr. Ich erhöre den Himmel, und der erhört die Erde, und die Erde erhört das Korn und den Most und das Öl, und diese erhören Jezreel. Jezreel ist diese große Ebene östlich von Megiddo, südwestlich von Nazareth, westlich der Berge von Gilboa. Wer schon mal in Israel war, hat ohne jeden Zweifel die Ebene von Jezreel gesehen. Man geht landläufig davon aus, dass dort die letzte große Schlacht von Armageddon stattfinden wird. Jahrhundertelang war es ein sumpfiges Ödland, wo es nichts anderes gab außer Malaria. Als die Juden zurückkehrten, kauften sie für viel Geld von den arabischen Landbesitzern, die dort selbst gar nicht wohnten, dieses Land zurück und fingen an, es wieder urbar zu machen. Heute ist es eine sehr schöne und fruchtbare Gegend, vielleicht die fruchtbarste Gegend in ganz Israel. Diese Passage ist für mich so anschaulich, weil ich vor meinem inneren Auge die Ebene Jezreel sehe. Der Herr sagt, Jezreel wird zur Erde nach Korn und neuem Wein und Öl rufen. Die Erde wird zum Himmel rufen und der Himmel wird zu mir rufen, ich werde ihren Ruf erhören. Ihr könnt euch bildlich vorstellen, wie die Ebene Jezreel als ein jahrhundertelang vernachlässigtes, desolates Ödland daliegt und nach den Früchten ruft, die sie eigentlich hervorbringen sollte. Und die Erde ruft zum Himmel, und der Himmel gibt die Botschaft an Gott weiter. Das ist natürlich typisch biblische Bildsprache, aber ich finde das so anschaulich. Dann kommen wir zur Versöhnung Israels, Vers 25. Und ich will sie mir säen im Land. Jezreel bedeutet, Gott wird säen. Gott nimmt also den Namen und sagt, ich werde Israel wieder in dieses Land säen. Und will mich über die Lo-Ruhama erbarmen. Im vorigen Kapitel ist nachzulesen, dass eine Tochter von Hoseas Frau Lo-Ruhama heißt. Dieser Name bedeutet, keine Barmherzigkeit erfahren haben. Doch der Herr sagt, ich will sie nun Ruhama nennen. Das bedeutet, Barmherzigkeit erfahren haben. Und ich will zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Wo er vorher Lo-Ami gesagt hatte, also nicht mein Volk, sagt er jetzt Ami, mein Volk. Und das ist auch ein beliebtes Kosewort für einen Jungen im heutigen Israel. Und sie werden sagen, du bist mein Gott. Hier haben wir also in Kapitel 1 ein Bild für die Ablehnung unter dem alten Bund und in Kapitel 2 ein Bild für die dauerhafte Annahme unter dem neuen Bund. In Vers 21 und 22 wird die Dauerhaftigkeit hervorgehoben, wenn es heißt, und ich will dich mir verloben in Ewigkeit, und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und Erbarmen, ja in Treue will ich dich mir verloben, und du wirst den Herrn erkennen. Ich denke, wir sollten uns in diesem Zusammenhang auch vergegenwärtigen, dass der, wenn man so sagen kann, Endzweck einer Ehe darin besteht, dass der Mann seine Frau erkennt und die Frau ihren Mann erkennt. Genau das hat der Herr im Hinterkopf, wenn er über die Wiederherstellung dieser Beziehung mit Israel spricht. Und er sagt, es werde eine Ehebeziehung sein, in der ich euch erkenne und ihr mich erkennt. Und wir werden später im Hebräerbrief noch sehen, dass dies eines der wesentlichsten Merkmale des neuen Bundes ist. Punkt Nummer 3, Seite 21 in der Studienhilfe. Der alte Bund erforderte ständige gegenseitige Ermahnung, ohne direkten Zugang zu Gott. Die Menschen sagten ständig zueinander, erkenne den Herrn. Ich denke, in gewissem Sinne gilt das noch heute für die religiösen Juden. Sie sagen ständig, erkenne den Herrn, aber sie erkennen ihn nicht. Der neue Bund hingegen verschafft allen direkten Zugang zu Gott, sowie Erkenntnis seiner Person. Hierzu nochmal Hebräer 8,11 und sicherlich werden sie nicht ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn. Denn sie alle werden mich kennen, vom kleinsten bis zum größten von ihnen. In der Verheißung für Versöhnung in Hosea 2 heißt es, und du wirst den Herrn erkennen. Eines der Themen des Hebräerbriefs ist Vollkommenheit oder Reife, und Hand in Hand geht damit direkter Zugang zu Gott. Hinter dem zweiten Vorhang, das Allerheiligste, das ist das Ziel des Hebräerbriefs. Alles, was hinter diesem direkten Zugang zu Gott und dieser Erkenntnis Gottes zurückbleibt, ist inadäquat. Gehen wir noch einmal zurück zu Hebräer 7,19, denn das Gesetz hat nichts vollkommen gemacht. Es ist ja Vollkommenheit, nach der wir streben. Aber dann wird eine bessere Hoffnung eingeführt, durch die wir Gott nahe kommen. Oder durch die wir Zugang zu Gott haben. Vollkommenheit und Zugang zu Gott fallen in dieselbe Kategorie und liegen, auf die Stiftshütte übertragen, beide hinter dem zweiten Vorhang. Jeder Bund, der dieses Ziel nicht erreicht, ist unzulänglich und wird den Anforderungen nicht gerecht. Zurück zur Studienhilfe. Der alte Bund erforderte ständige gegenseitige Ermahnung ohne direkten Zugang zu Gott. Der neue Bund hingegen verschafft allen direkten Zugang zu Gott sowie Erkenntnis seiner Person. Lesen wir in diesem Zusammenhang noch rasch, was Jesus in Johannes 17,3 sagt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Auch Jesus spricht hier von direktem persönlichen Zugang zu Gott und von Erkenntnis Gottes. Und er sagt, das ist das ewige Leben. Alles, was weniger als das ist, ist kein ewiges Leben. Es ist der Zweck des neuen Bundes, uns diesen direkten persönlichen Zugang zu Gott zu verschaffen und uns Erkenntnis seiner Person zu schenken, und das ist das ewige Leben. Weiter in der Studienhilfe, Seite 21.4. Der alte Bund diente lediglich dazu, ständig an die Sünden zu erinnern und konnte diese nur vorläufig bedecken. Der neue Bund bewirkt endgültige Vergebung und löscht sogar jegliche Erinnerung an Sünden vollständig aus. Über den ersten Aspekt heißt es in Hebräer 10,3, doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das war das Maximum, was die Opfer des alten Bundes bewirken konnten. Sie erinnerten die Menschen Jahr für Jahr an ihre Sünden und konnten diese nur vorläufig bedecken. Diese Bedeckung galt immer nur bis zum nächsten Jahr. Im neuen Bund ist das ganz anders. Sehen wir uns hierzu eine Verheißung Gottes aus Jesaja 43,25 an. Diese Stelle folgt auf eine Auflistung der Vergehen Israels in Kapitel 43. Es ist wichtig, das zu berücksichtigen. Ich denke, Gott ist sich mehr als wir alle des Versagens Israels bewusst und dennoch ändert er nichts an seinen Verheißungen. Jesaja 43,22. Nicht mich hast du angerufen, Jakob, dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Vers 24. Du hast mir nicht für Geld Würzrohr gekauft, noch mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich gesättigt. Vielmehr hast du mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Und der nächste Vers ist wirklich überraschend. Nur Gott kann so etwas sagen. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen, und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Wenn unsere Verbrechen ausgelöscht sind und Gott unserer Sünden nicht gedenkt, dann ist, wie der Autor des Hebräerbriefs ganz logisch feststellt, kein weiteres Opfer erforderlich. Wenn Gott die Sünde vergessen hat, brauchen wir kein Opfer mehr, um diese Sünde zu bedecken, die Gott ja bereits ausgelöscht und vergessen hat. Und Gott sagt in Jesaja 48,9 und 11, er spricht erneut zu Israel in Vers 9 und sagt, um meines Namens willen halte ich meinen Zorn zurück und um meines Ruhmens willen bezähme ich mich dir zugute, um dich nicht auszurotten. Vers 11, um meinetwillen will ich es tun, denn wie würde mein Name entweiht werden und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Gott macht hier hinreichend klar, dass er das, was er zu tun gedenkt, nicht tut, weil es jemand verdient hätte. Er tut es vielmehr um seinetwillen und um der Ehre seines Namens willen. Das dürfen wir nie vergessen. In unserer Studienhilfe heißt es nun am Ende von Seite 21, das im AT, Alten Testament, benutzte Wort für Sühneopfer bedeutet Abdeckung. Das entsprechende Wort im Neuen Testament bedeutet Versöhnung. Das englische Wort für Sühne heißt Atonement. Es besteht aus den Silben at one ment und bedeutet eigentlich eins sein. Gott und der Sünder werden eins. Im Alten Bund gab es kein Einssein, sondern lediglich eine Bedeckung. Das hebräische Wort lautet Kippur, das ja auch in Yom Kippur, Sühnetag oder Tag der Bedeckung erscheint. Eine Bedeckung, das war alles. Dasselbe Wort wird für das Pech verwendet, mit dem Noah die Arche bestrich, um sie wasserdicht zu machen. Es bedeckte die Arche, es bewahrte sie vor einer Katastrophe, es hielt das Wasser draußen. Genau das taten die Opfer des alten Bundes. Sie hielten das Wasser draußen. Sie waren ein vorübergehendes Hilfsmittel, um das Volk vor dem Ertrinken zu bewahren, aber sie konnten kein Einssein mit Gott bewirken. In Römer 5, 10 bis 11 seht ihr den Unterschied. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Man könnte genauso gut auch eins sein sagen. Das ist die Auswirkung des neuen Bundes. Eins sein. Versöhnung. Gott und der Sünder werden eins. Doch unter dem alten Bund wurde lediglich die Tatsache der Sünde anerkannt. Es war eine Erinnerung und eine Bedeckung, die nur so lange gültig war, bis das nächste Opfer erforderlich war. Im letzten Vers von Hebräer 8 fasst der Autor nun zusammen, was er über den alten Bund gesagt hat. Wenn er sagt, ein neuer Bund, hat er den ersten zu etwas Altem gemacht. Was aber veraltet und alt wird, ist dem Verschwinden nahe. Die Tatsache, dass Gott den Begriff ein neuer Bund verwendet, weist darauf hin, dass der andere veraltet ist und letztendlich verschwinden wird. In dieser ganzen Passage gibt es zwei Schlüsselwörter. Zunächst war der alte Bund inadäquat. Nicht, weil das Gesetz irgendeinen Fehler gehabt hätte, sondern weil es die Herzen der Menschen nicht verändern konnte. Zweitens war der alte Bund alt, das heißt, er war überholt. Er war nicht von Dauer. Der neue Bund wird hingegen ganz speziell als ewiger Bund bezeichnet. Nun, ohne weitere Vorrede machen wir nun gleich weiter mit Kapitel 9, wo wir eigentlich schon seit längerem sein sollten. Kapitel 9 des Hebräerbriefs enthält den fünften Vergleich. Den vierten zwischen dem alten und dem neuen Bund hatten wir ja in Kapitel 8. Der fünfte Vergleich betrifft nun die Stiftshütte des Mose und die himmlische Stiftshütte. Ich lese Vers 1 bis 5 und dann besprechen wir den Text, der sehr gehaltvoll ist. Es hatte auch der erste Bund Satzungen oder Vorschriften des göttlichen Dienstes und sein Heiligtum, das zu dieser Welt gehört. Es heißt hier zwar irdisch, aber es ist eigentlich gemeint, das zu dieser Welt gehört. Er hatte ein Heiligtum in dieser Welt. Denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das erste, das man allgemein als das Heilige bezeichnet, in dem der Leuchter und der Tisch und die Darreichung des heiligen Brotes oder der heiligen Brotlaibe waren. Das nennt man das Heilige. Dann hinter dem zweiten Vorhang war ein Zelt, das Allerheiligste genannt wird. Wer Hebräisch kann, es heißt Kodesh Kodeshim, das Allerheiligste. Vers 4. Das einen goldenen Räucheraltar hat und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes, in welcher, und es ist sehr interessant, denn im griechischen Urtext muss man hier das Verb sein einfügen. Ein Beispiel, mein Bruder ist ein Koch. Hier muss man das Wort ist einfügen. Im Hebräischen nicht. Da heißt es nur, mein Bruder ein Koch. Mehr braucht man nicht. Es heißt natürlich im Grunde, ist ein Koch, aber es reicht zu sagen, ein Koch. Die Person hier schreibt zwar in Griechisch, denkt aber Hebräisch. Die Worte sind infolgedessen zwar Griechisch, aber die Struktur ist Hebräisch. Er fügt das Verb sein nicht ein. Im Griechischen ist das zwar nicht korrekt, aber es macht deutlich, wie er denkt. Vers 4. In welcher ein goldener Krug war, der das Manna enthielt und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes. Und über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Gnadenstuhl, den Sühnedeckel oder die Deckplatte, überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Bedauert ihr diesen Nachsatz? Nun, der Grund, warum er das sagt, ist offenbar in den früheren Kapiteln zu finden. Sie hätten es nicht verstehen können. Sie waren zu träge und zu wenig geistlich, um diese Lehre annehmen zu können. Deshalb geht der Autor einfach weiter. In einer englischen Kassettenserie mit dem Titel The Way into the Holiest gehe ich im Detail auf diese Dinge ein. Das belegt meinen Glauben, dass die heutigen Christen besser als die Hebräer in der Lage sein müssen, diese Dinge anzunehmen. Ich werde allerdings hier, an dieser Stelle, nicht näher darauf eingehen. Ich möchte dieses Thema Stiftshütte nur anschneiden. Schlagen wir nun zu diesem Zweck unsere dritte Studienhilfe auf, ganz vorne auf Seite 4. Hier wird ein Teil der Stiftshütte des Mose beschrieben, aber nicht die ganze Stiftshütte. Die Stellen mit der Originalbeschreibung aus dem Alten Testament stehen immer in Klammern daneben. Im ersten Bereich, dem Heiligen, war der Leuchter, der Tisch mit den Schaubroten und der goldene Räucheraltar, der den Übergang zum zweiten Bereich bildete. Hinter dem zweiten Vorhang, im Allerheiligsten, befand sich die goldene Bundeslade mit dem Gnadenstuhl, auch Sühnedeckel oder Deckplatte genannt, und den beiden Cherubim. Ich möchte ganz ehrlich sein und euch sagen, dass wir hier vor einem Problem stehen. Der Autor des Hebräerbriefs sagt hier in Vers 3 und 4, hinter dem zweiten Vorhang sei ein Zelt gewesen, das als Allerheiligstes bezeichnet wird, und darin habe sich der goldene Räucheraltar befunden. Doch wenn man sich die Beschreibung in 2. Mose ansieht, stellt man fest, dass der goldene Räucheraltar vor und nicht hinter dem zweiten Vorhang stand. Ich verstehe das folgendermaßen. Er stand zwar im Heiligen, diente aber als Zugang oder Übergang ins Allerheiligste, denn ohne Räucherwerk vom Räucheraltar konnte man das Allerheiligste gar nicht betreten. Der hohe Priester musste das Räucherwerk in ein Rauchfass geben, Kohlen drauflegen und dann das Fass schwenken, damit wohlriechender weißer Rauch aufsteige und den Sühnedeckel bedecke. Hätte er das unterlassen und wäre er ohne Räucherwerk hineingegangen, wäre er gestorben. Der Räucheraltar war also dazu da, jemanden ins Allerheiligste hineinzubringen. Der Autor sagt auch, wenn man genau hinschaut, dass einen goldenen Räucheraltar hat. Es heißt nicht, der Räucheraltar habe hinter dem zweiten Vorhang gestanden. Ich weiß nicht, ob meine Argumentation für euch zu talmudisch ist, aber das ist das Beste, wozu ich in der Lage bin. Im Allerheiligsten befand sich im Grunde nur ein einziger Gegenstand, nämlich diese goldene Bundeslade mit ihrem Deckel, dem sogenannten Sühnedeckel oder Gnadenstuhl. An den beiden Stirnseiten des Deckels befanden sich Cherubim aus getriebenem Gold, die einander ansahen. Sie hatten ihre Flügel über den Rücken nach vorne aufeinander zu ausgestreckt und die Spitzen ihrer Flügel berührten einander über dem Mittelpunkt des Gnadenstuhls. Ich finde es immer sehr eindrucksvoll, dass einem immer weniger Optionen bleiben, je weiter man im geistlichen Leben vorangeht. Davor haben einige Menschen Angst. Sie möchten gerne ein Schlupfloch, einen Notausgang haben. Ich finde dieses Bild vom Allerheiligsten so anschaulich, denn wo führt dein Weg hin, wenn du einen Ort betrittst, der wie ein Würfel aussieht? Dieser Würfel ist 20 mal 20 mal 20 Ellen groß und darin befindet sich nur ein einziger Gegenstand. Und wenn dich das nicht interessiert, dann bleib draußen, das ist nur für jene, die ausschließlich eins wollen.
Was?
Den Herrn. Ihr werdet im weiteren Verlauf eures geistlichen Lebens feststellen, dass es Zeiten geben wird, in denen ihr vorwärts gehen wollt, aber euch nur mehr eine einzige Option bleibt, nämlich der Herr selbst. Keine Alternativen, keine anderen Attraktionen, keine anderen Beweggründe. Gott möchte, dass wir ihn um seiner selbst willen wollen, nicht nur wegen dem, was wir bekommen oder als Ausweg aus Schwierigkeiten. Versucht einmal, euch das bildlich vorzustellen. Du durchläufst diese speziell vorgeschriebenen Phasen und gehst durch den zweiten Vorhang hindurch und alles, was dir dort begegnet, ist eine goldene Kiste mit einer Deckplatte, auf der zwei Cherubim thronen. In diesem Raum gibt es nicht einmal Licht. Im Heiligen gab es wenigstens noch einen Leuchter, doch das Allerheiligste ist außen mit dicken Decken abgedeckt, die das ganze Licht draußen halten. Es herrscht Dunkelheit. Es sei denn, Gott persönlich erscheint in seiner Shekinah-Herrlichkeit. Dann wird der Raum durch seine persönliche Gegenwart erleuchtet. Versteht ihr? Es gibt dabei ein gewisses Risiko. Was ist, wenn Gott nicht erscheint? Dann bist du im Dunkeln. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Gott segnet jene, die dieses Risiko eingehen. Jedes Mal, wenn ich für Kranke bete, sage ich zu den Leuten, wenn Gott nicht erscheint und eingreift, ist das eine Zeitverschwendung, weil ich selbst nichts tun kann. Aber ich habe auch festgestellt, dass Gott, sobald man erkennt, dass es nicht funktioniert, wenn er nicht eingreift, in der Regel tatsächlich eingreift. Wenn du glaubst, du kannst es ohne ihn, dann musst du es höchstwahrscheinlich auch ohne ihn tun. Machen wir weiter in unserer Studienhilfe auf Seite 4. Zur Zeit Moses enthielt die Bundeslade, wie der Autor des Hebräerbriefs sagt, den goldenen Krug mit Manna, den Stab Aarons, der zu sprießen begonnen hatte, und die Steintafeln mit den 10 Geboten. Wir können uns noch kurz die Verweisstellen ansehen zum goldenen Krug. 2. Mose 16, 31 bis 34. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Mann. Manna. Das war etwas zu essen, weiß wie Koriandersamen, das nachts vom Himmel fiel und mit dem Morgentau auf der Erde lag, das die Israeliten 40 Jahre lang aßen. Das hebräische Wort Manna heißt vermutlich, was ist das? So hieß es. Sie aßen also, was ist das? Möchtest du gerne 40 Jahre lang, was ist das, essen? Ihr erinnert euch, sie hatten es allmählich satt. Sie sagten, wir hassen dieses weiße Brot. Wir möchten wieder den Lauch und den Knoblauch in Ägypten. Das war eine unbedachte Äußerung, die sie in Schwierigkeiten brachte. Vers 32. Mose nun sagte, das ist es, was der Herr geboten hat. Ein Gomer voll davon sei zur Aufbewahrung für eure künftigen Generationen, damit sie das Brot sehen, das ich euch in der Wüste zu essen gegeben habe, als ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Und Mose sagte zu Aaron, nimm einen Behälter und tu Man hinein, einen Gomer voll, und stelle ihn hin vor den Herrn zur Aufbewahrung für eure künftigen Generationen. Vor den Herrn hinstellen bedeutete das Manna in die Bundeslade hineinlegen. Soweit der goldene Krug mit Manna. Dann die Verweisstelle zu Aarons Stab, der zu sprießen begonnen hatte, 4. Mose 17, 25. Und der Herr sprach zu Mose, bring den Stab Aarons vor das Zeugnis zurück, das heißt in die Bundeslade hinein, um ihn als ein Zeichen für die Widerspenstigen aufzubewahren, damit du ihrem Murren vor mir ein Ende machst und sie nicht sterben. Wenn ihr die Geschichte und ihren Hintergrund lest, dann stellt ihr fest, dass die anderen Fürsten der anderen Stämme gesagt hatten, wir sind doch genauso gut wie Aaron. Warum ist Aaron der Einzige, der Opfer darbringen kann? Gott hörte das, wurde zornig und sagte, wir werden diese Angelegenheit ein für allemal regeln. Jeder Fürst nehme seinen Stab, das war ein Zeichen der Herrschaft, und schreibe seinen Namen darauf. Dann geht ihr in die Stiftshütte hinein und legt eure Stäbe in der Stiftshütte vor den Herrn. Nach 24 Stunden geht ihr wieder hinein und holt sie. 11 Stäbe waren unverändert geblieben, doch der 12. Stab hatte zu sprießen begonnen, Blüten hervorgebracht und Früchte, das heißt Mandeln, getragen, und das alles innerhalb von 24 Stunden. Auf diesem Stab stand der Name Aarons. Gott sagte, damit ist diese Sache ein für allemal geregelt. Er ist der Mann, auf den meine Wahl fiel. Ich brauche dafür keine Rechenschaft abzulegen, es ist meine Entscheidung. Natürlich ist dieses Sprießen, Blüten hervorbringen und Frucht bringen innerhalb von 24 Stunden ein Sinnbild für die Auferstehung. Es ist ein Bild von Jesus, dem himmlischen Hohepriester, der durch die Auferstehung legitimiert wurde. Er war zu jener Zeit der einzige Mann, der von den Toten auferweckt wurde. Auf diese Weise legitimierte Gott Jesus als Hohepriester. Der Stab ist ein Zeichen für die Auferstehung. Er ist aber auch ein Zeichen für Regentschaft. Lesen wir in Offenbarung 1,5 folgende Beschreibung von Jesus Christus. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Beachtet diese Steigerung. Erst war er der treue Zeuge, dann war er der Erste, der aus den Toten auferweckt wurde, und aufgrund dessen ist er der Fürst der Könige der Erde. Auferstehung ist ein Schritt hin zur Herrschaft. Der Stab ist das Sinnbild der Herrschaft. Der Stab, der zu sprießen beginnt, ist das Zeugnis der Auferstehung für Gottes auserwählten Herrscher. Und dann noch die Verweisstelle zu den Steintafeln. Ich denke, dazu reicht die Zeit noch. 2. Mose 34,1. Darauf sprach der Herr zu Mose, haue dir zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Dann werde ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Vers 28. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte dort beim Herrn. Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht. Und er schrieb auf die Tafeln, die Worte des Bundes, die 10 Worte. Die 10 Worte, also die 10 Gebote. Und dann noch 2. Mose 40,20. Dann nahm er das Zeugnis, das sind die 10 Gebote, und legte es in die Lade. Der Autor des Hebräerbriefs erinnert uns also daran, dass sich zur Zeit Moses 3 Dinge in der Bundeslade befanden. Der goldene Krug mit Manna, der Stab Aarons, der zu sprießen begonnen hatte, und die beiden Steintafeln mit den 10 Geboten. Mit Gottes Hilfe werden wir in der nächsten Lehreinheit diese hochinteressante Thematik weiterführen.